Das waren starke Sätze, die wir gerade gehört haben. Die letzten dieses Liedes, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn, was Menschen uns nehmen können. Gut, Ehre. Was tun wir alles, um unsere Ehre festzuhalten? Weib, Kind. Haben wir noch was anderes zu verlieren? Und wenn wir alles verlieren müssten, wenn das uns bleibt, was uns das Wort Gottes sagt, das Reich muss uns doch bleiben. Haben wir das? Ist das unsere Gewissheit? Der Herr segne uns, dass diese Gewissheit uns trägt. Das Reich hat einen Namen. Luther sagt das ja auch. Fragt ihr, wer das ist? Er heißt Jesus Christ. Und vielleicht habt ihr euch ja gewundert, das gehört doch gar nicht in sowas Unfertiges, in einen Gottesdienstraum. Nee, das zeigt uns ja auch nur, dass wir ermutigt werden durch Gottes Wort, dass wir an dem unfertigen ersten Stunden im schönen Blick und plant unsere Zukunft. Wie fängt denn die Zukunft an? Unsere Zukunft, der Gemeinde, unsere persönliche. Wir können und wollen uns ja nicht persönlich ausschließen, sondern wir sind ja eingeschlossen. Gemeinde heißt, wir gehören als Erlöste, Errettete zusammen. Und dieses schöne Lied, Kampflied von Luther, das macht uns ja darauf aufmerksam, dass dieser, wer einen Namen hat, Satan heißt Widerstand. Ich möchte uns hineinführen in ein kleines Büchlein im Alten Testament. Ein wichtiges Buch, das uns deutlich machen kann, wie Gott hier aufbaut. Das sollte ein Stück einer zerstörten Mauer sein. Es geht um das Buch Nehemia. Nehemia war ein hochqualifizierter Mann seiner der damaligen Zeit. Eine Vertrauensperson. Er war Mundschenk des Großkönigs von Persien. Mundschenk, nun ja, wir lassen uns gern was schenken für den Mund. Aber die Fachleute, die historisch interessiert sind und vielleicht auch die in unserer Gegend hier in Geildorf, wohnte ja der Mundschenk des Kaisers. Dem gehörten weite Stellen hier. Eine einflussvolle Persönlichkeit. Und dieser Nehemia hat aufgeschrieben. Von nur wenigen beteiligten Verfassern in der Heiligen Schrift wissen wir den Namen. Hier wissen wir den Namen. In diesem Brief das würde vielleicht peinlich wirken. Wer schon mal den Nehemia gelesen oder noch nicht gelesen hat. Aber ich möchte euch jetzt ermutigen, ich möchte durch die Predigt euch ermutigen, da reinzuschauen und das euch dafür zu interessieren. Es gibt nur drei biblische Bücher, in denen die Ich-Verfasser sind. Im Buch Esra, kurz vorher, im Buch Nehemia und in der Apostelgeschichte. Da berichtet Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte im Neuen Testament, in der Ich-Form an einigen Stellen, wir, ist eigentlich interessant, ne? In der Gemeinde wird aus dem Ich ein Wir, eine Zusammengehörigkeit. Wir sind, du bist ein Stein, ein lebendiger Stein nach Gottes Willen. Und wenn du es noch nicht bist, dann kannst du es ja werden. Vielleicht hat ja der Gottesdienst jetzt dafür eine Bedeutung. Und diese Steine gehören zusammen. Baut euch auf als lebendige Steine. Aber wie fängt das an, das Bauen? Die Probleme, die müssen vorher geklärt werden. Der Plan muss vorher aufgestellt werden. Was gehört zum Aufbau? Lasst uns einfach mal jetzt hineinhören in dieses erste Kapitel des Buches Nehemia. Willst du uns den Text geben?
Okay.
Gut hingekriegt. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Ich war überrascht und erfreut, als ich las, dass der Name Nehemia etwas bedeutet. Und zwar getröstet hat der Herr Jahwe. Ein Trostbuch also. Ein Trostbuch für die einen Aufbau wieder planen. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, nämlich der Herrschaft des Königs Artaxerxes. Kluge Leute haben das herausgefunden, das war etwa im Jahr 445 vor Christus. Also immerhin schon reichlich alt. Ob es zu alt ist, veraltet, prüft es selbst. Es geschah im Monat Kislev. Das ist übrigens, als ich das merkte, dachte ich, ist ja doch toll, Herr. Das ist November, Dezember, nach der persischen Einteilung der Jahre. November, Dezember, das passt ja jetzt zu uns, obwohl das Wetter ist ja eigentlich viel günstiger, viel schöner noch. Die Klimaangstleute, die werden sagen, das ist eine gefährliche Zeit, in der wir jetzt leben. Es wäre besser, wir hätten 10 Grad Kälte. Also es geschah im Monat Kislev, des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als ich in der Festung Susa war. War wahrscheinlich nicht immer in der Festung Susa. Das war eine beliebte, wie Historiker sagen, eine beliebte Residenzstadt der persischen Könige. Und er musste ja immer mitziehen, damit der König vorher sicher war, nicht eine vergiftete Speise zu bekommen. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Ich würde euch jetzt gern eine Landkarte zeigen. Von Jerusalem, von Juda nach Susa. Ich habe mal mit dem Lineal ausgemessen. 1500 Kilometer. Mit dem Flugzeug, Hubschrauber, Auto, Pferdewagen, vielleicht Kamelkarawane. Die haben ihren Po aber gespürt nach dieser langen Reise. Wie lange waren sie unterwegs? Nichts. All solche interessante Dinge stehen nicht in der Bibel. Manchmal nicht. Meistens nicht. Aber die Wichtigen stehen. Aber es war Besuch aus der Heimat. Kennt ihr sowas? Menschen, mit denen ihr früher zusammengelebt habt, sie kommen und ihr könnt Mund zu Mund mit ihnen reden. So geht's nicht. Ging's nicht damals Und so ging es auch nicht. Aber jetzt miteinander sprechen zu können. Geschwister, lasst uns das ausnützen, wenn wir miteinander sprechen können. Nun ja. Und er fragt sie. Es gibt also kluge Leute, die müssen auch noch was fragen. Das, was sie nicht wissen. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Nehemia, selbst ein Jude, selbst aufgewachsen in der Gefangenschaft. Und es ist schon lange her, dass die Juden, die gefangen genommen wurden von Nebukadnezar nach der Zerstörung der Stadt Jerusalem, dass sie den Auftrag bekamen von einigen Nachfolgern, von Darius und von Kyros, dass sie wieder nach Hause gehen sollten, um ihrem Gott, dem Gott des Himmels, einen Tempel zu bauen. Er interessiert sich für die Menschen, die nach Hause gekommen sind. Es waren 90 Jahre vergangen nach diesem Befehl des Kyros, den Tempel zu bauen. Und wer sich so ein bisschen umsehen will im Alten Testament, die Propheten Haggai, Zacharia und Maleachi, die drei letzten, die beschäftigen sich mit dem, was in Jerusalem, in dem zerstörten Jerusalem zu geschehen hat. Sie waren zurückgekehrt. Es war vor 90 Jahren schon her. Nun ja, in 90 Jahren sind drei Generationen aufgewachsen. Und seine Eltern, die hatten ihm den Namen getröstet, hat Jahweh getröstet, hat der Herr gegeben. Ich habe dann mal nachgeguckt, hier, er wird auch der Vatername genannt. Er ist der Sohn Hachaljas. Also da geht man fast in die Knie, wenn man das hört. Sein Name bedeutet, der auf den Herrn wartet. Der gehörte zu den Gefangenen. Habt ihr Vorfahren, die mal in Gefangenschaft waren? Melita? Ihr kommt aus Russland. Gertrud. Und der wartet. Der wartet auf das Eingreifen Gottes. Vielleicht, ja, wir sind nicht gefangen, aber vielleicht sind wir gefangen in Krankheit. Und wir sind ja auch gefangen, nun ja, ich nicht, ich habe es aber hier sicherheitshalber, gefangen unter den Ordnungen, Verordnungen, unter der Hoffnung, dass das helfen könnte. Er wartet auf den Herrn und er hat noch nicht geredet. Und darum gibt er seinem Sohn, der geboren wird, den Namen getröstet hat der Herr. Ein Hoffnungsträger. Und nun fragt dieser Hoffnungsträger, wie geht's euch denn, die ihr jetzt nach Hause gekommen seid? Wie hat denn das alles geklappt? Wie ist denn das, wenn man aus der Gefangenschaft zurückkommt? Jesus ist ja unser Erlöser. Erlöser, das hat was mit Gefangenschaft, mit Bindung zu tun. Sind wir Befreite? Leben wir als Erlöste? Sodass andere fragen, wie kommt man denn dazu? Wie macht man denn das? Dass man nicht unentwegt eingeholt wird von der Vergangenheit. Er fragt nach den Menschen. Wie wichtig ist es, dass wir nach Menschen fragen, auch wenn wir aufbauen müssen und wollen. und er fragt, wie es Jerusalem ginge, der Stadt. Er fragt nach dem Volk Gottes, nach den Menschen, und er fragt nach der Stadt Gottes. Nun ja, von Abraham heißt es noch im Neuen Testament, er suchte die Stadt Gottes. Und dann hatte Gott seinem Volk einen Platz gezeigt in Jerusalem eben, wo er sagt, da will ich angebetet werden. Da sollt ihr eure Opfer bringen, eure Gebete. Da wohne ich und da rede ich mit euch wie damals in der Stiftshütte, mit dem mobilen Tempel. Jetzt ist es ein festes Gebäude. Und Jerusalem, wir haben ja vorhin von der Bibelwoche gehört, die alle 14 Tage hier bei uns sein wird, da geht es um die Offenbarung. Wenn wir die Offenbarung lesen, die letzten Kapitel beschäftigen sich mit Jerusalem, mit dem himmlischen Jerusalem. Also das ist, wenn ich die Verbindung jetzt sehe, wir arbeiten noch. Wir müssen noch aufbauen, wieder aufbauen, Zerstörtes wegräumen. Und was erzählen Sie ihm? Sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Land in großem Unglück und in Schmach. Die Menschen in großem Unglück und in Schmach. Geht's euch gut in der Corona-Krise? Seid ihr Unternehmer? Einer nickt. Leidet ihr darunter, dass ihr euer Geschäft schließen müsst? Dass euch niemand besuchen kann, darf? Wie viele Menschen sehen das Unglück auf sich zukommen in dieser Zeit? Da können wir uns ja zurücklehnen. Es geht uns ja jetzt gut, ne? Wir brauchen ja keine Angst zu haben. Ich bin Rentner. Und wenn sie noch schnipseln an der Rente, nach und nach, irgendwie werden wir schon durchkommen. Wir vertrauen ja dem Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, die ihr zu Jesus gehört, wir können uns nicht zurücklehnen. Wir dürfen das nicht. Wo so viel Unglück um uns ist. Menschen in der Hoffnungslosigkeit. Und in der Schmach. Was ist Schmach? Schande. Dass die anderen über einen reden. Dass man sich selbst vielleicht Vorwürfe macht. Hättest du das so. Eine gute Sache. Unser Sohn wohnt Groß-Erlach. Und die wohnt in einem Haus zusammen mit einem Unternehmer. Der hat eine Fischkarte. Ich mache jetzt keine Reklame, aber der geräucherte Fisch, der schmeckt schon ganz gut. Der hat mir mal gesagt, als wir hierher zogen, standen wir vor der Frage, sollten wir ein Restaurant eröffnen oder eben dieses Fischgeschäft? Und wie gut, dass sie kein Restaurant, das sie hätten schließen müssen, eröffnet haben. Was ist um uns her Elend? Oder was sind auch Wunder, die ein Mensch in seinem Leben erfährt? Also, wie geht's den anderen? Sind wir bereit, in mir klingt's auf, der Gruß der FDJ in der DDR. Die grüßten sich, seid bereit. Und da antwortete der andere, immer bereit. Sind wir bereit, Lasten auf uns zu nehmen. Hört mal her, was bekannt gegeben wird. Die Menschen sind in Unglück und Schmach. Und die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Eine Stadt mit zerstörten Mauern. Nur wir haben ja hier keine Mauern in Welzheim. Früher, im Mittelalter, wo die Städte gebaut worden sind, naja, auch Stuttgart, Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, da sagte man, Stadtluft macht frei. Wer fliehen musste, wer Unterschlupf suchte, der fand hinter den Mauern der Städte Zuflucht, Hilfe, Geborgenheit. Hier in Jerusalem waren die Mauern zerstört. Es ist interessant, wenn man zum Beispiel in den Sprüchen, ich habe mir das aufgeschrieben, aber das finde ich nicht, doch Sprüche 25, 28 für die nachlesen wollen. Wenn ein Mann seinen Zorn nicht zurückhalten kann, dann ist das so wie eine Stadt, eine offene Stadt ohne Mauern, ohne Sicherheit, ohne Wehrfähigkeit, eine Stadt ohne Mauern. Eine Stadt muss verteidigt werden. Geschwister, das, was wir erlebt haben in diesem letzten Jahr, das muss verteidigt werden. Nee, nicht das, was wir erlebt haben, muss verteidigt werden, sondern das, was wir haben, muss verteidigt werden. Das, was zerstört worden ist, muss wieder aufgebaut werden. Mauern brauchen wir und da hilft kein Zorn. Lass uns das durch den... Zorn erleichtert ja, ne? Zorn ist was Schönes, wenn man auf den Tisch schlagen kann. Wenn man mal richtig laut sprechen kann. Also wer mich schlecht versteht, bitte sagt, ich probiere gerade ein neues Hörgerät aus und da höre ich mich selbst lauter als ihr mich vielleicht hört. Also meldet euch oder so. Die Mauern brauchen wir. Eine Stadt ohne Mauern ist eine Stadt ohne Sicherheit, ohne Wehrfähigkeit. Auf den Mauern, da standen die Wächter. Die Wächter, die wachen mussten. Brauchen wir heute alles nicht, ne? Auch die Gemeinde nicht. Immerhin sagt unser Herr Jesus, wachet und betet. Jeder ist Wächter, du in deiner Familie. In deiner Ehe. Wache über deine Ehe. Wache über deine Kinder. Die Wächter, die haben zunächst zu sagen, hier ist Gefahr, da ist Gefahr. Da lasst uns aufpassen. Wer Nehemia liest, der wird nachher darauf stoßen, dass das eine seiner Hauptaufgaben war, Wächter zu sein, damit die Arbeiter gewarnt werden könnten. Und die Tore? Die Tore sind mit Feuer verbrannt. Eine Stadt ohne Tore. Nee. Mit den Toren, Tortürmen. Aber man kann rein und raus, wie man will. Ob das gewollt, so gewollt ist oder nicht. Eine Gemeinde ohne Tore, da wird gar nicht so sehr danach gefragt, wer gehört denn zu uns oder wer gehört nicht zu uns? Noch nicht zu uns. Wir dürfen nie so endgültig sprechen. Wenn jemand aus deiner Verwandtschaft, aus deiner Familie, aus deinen Kindern, Schwiegerkindern, Enkelkindern noch nicht gläubig sind, ich sage immer, Sie sind nicht ungläubig, sie sind noch nicht gläubig. Die Chance geht bis zum letzten Augenblick. Aber Wächter, die das wahrnehmen. Die Tore sind mit Feuer verbrannt. Im himmlischen Jerusalem geht es um die Herrlichkeit Gottes. Darauf, das ist unsere Vorbereitung. Darauf muss auch unser Arbeiten gezielt sein. All das, was unsere Gemeindeleitung mitbringen wird an Vorschlägen, wie es aufwärts gehen kann, vorwärts gehen kann, wie Trümmer weggeräumt werden könnten. Das muss alles darauf hin, das zielt alles auf das himmlische Jerusalem. Wir lassen hier unsere Gemeinde. Darum, Gemeinde ist nicht ein Zufluchtsort, wo ich mich zurückziehen kann, sondern Gemeinde ist der Platz, wo wir uns gegenseitig zurüsten, wo wir uns aufbauen. Nun sagt uns ja Gottes Wort, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, dass wir dann ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Hat dieser Tempel denn auch, diese Stadt Gottes, denn auch Tore? No, wir haben sogar nicht nur ein Tor. Zwei Tore, zwei Augen, durch die wir aufnehmen. Sehr viel, manchmal zu viel. Manchmal wünschte man, man hätte es gar nicht aufgenommen. Zwei Ohren, einen Mund. Zwei Ohren und eine Nase. Oder nehmen wir durch Nase nicht auf oder aus? Wir müssen sie ja sogar zustecken. Interessant. Nee, kommt ihr mal selbst dahinter. Das sage ich jetzt nicht. Ich muss ja schließlich, wir haben ein ganzes Kapitel hier vor uns. Es ist hochinteressant, das Wichtigste, nämlich was unser Mund, der verrät, was in uns ist. Und Jesus sagt, das macht den Menschen unrein. Das hat zwei Tore, ein Doppeltor. So, manches läuft automatisch, die Augen zum Beispiel. Ein Impuls. Wir schließen die Augen, wenn uns irgendwas ins Auge fällt. Wie gut, wenn das auch beim Fernsehen und beim Smartphone so ginge. Natürlich geht es so, aber dann sind wir darauf angewiesen, dass wir das bewusst tun. Die Tore sind verbrannt. Ist das ein Jammer oder ist das kein Jammer? Wenn das für uns kein Jammer ist, keine Mauern, keine Tore, großes Unheil und Schmach, na, dann könnt ihr eigentlich nach Hause gehen. Dann bin ich am Ende. Wie reagieren wir darauf? Wie reagiert, also entschuldigt, ich darf nicht vergessen, dass ihr hier sitzt, aber wie reagiert unser Nehemia darauf? Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder. Naja, ihr sitzt ja. Es blieb euch auch nichts anderes übrig. Wir mussten uns ja setzen. Aber stellt euch die Situation vor. Er steht jetzt diesen Gästen gegenüber. Bestimmt standen sie, also stelle ich mir das vor. Denn wenn die Bibel sagt, er setzte sich, hat er vorher nicht gesessen. Was bedeutet das? Nur wenn wir stehen und hören etwas, was uns fertig macht, dann sagt mir, da muss ich mich erst mal setzen. Ich las, ich habe mal in die Bibel geguckt, Konkordanz, und da lese ich, dass Maria, die Schwester Marthas, die Schwester des Lazarus, den Jesus auferweckt hat vom Tode, dass sie sich Jesus zu Füßen setzte. Naja, wenn wir denken, naja, die hat eben da sich auf den Stuhl gesetzt oder auf den Schemel gesetzt. Aber unter dem Gesichtspunkt, sie setzt sich und sagt, jetzt ist nichts anderes dran als Jesus. Der Nehemia, der sagt, er sagt damit uns, so höre ich wenigstens das, jetzt ist nichts anderes dran als das Elend in Jerusalem, als das Elend in unserer Gemeinde. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Dass wir es überhaupt so lange ausgehalten haben, das ist für mich ein Anklagepunkt. Aber was macht er jetzt? Hinsetzen, also zur Ruhe kommen, nachdenken, vielleicht auch austauschen. Die haben bestimmt nicht gestanden, unsere Brüder, unsere Geschwister da unten im schönen Blick. Die haben gesessen, zusammen gesessen. Was soll geschehen? Ich setzte mich nieder und weinte. Heißt es hier. Es ist zum Weinen. Und dann ist es gut, wenn jemand sagt, von sich sagt, ich bin sehr nahe ans Wasser gebaut. Sei froh, auch wenn du das nicht immer im Alter, dann laufen manchmal die Tränen ja auch so herunter, ohne dass man das will. Aber immerhin, die sind so wichtig, dass in der Schrift uns gesagt wird, Gott wird uns die Tränen abwischen und er wird die Tränen in den Krug sammeln. Deshalb schämt euch nicht zu weinen. Und wenn ihr nicht mehr weinen könnt, wenn ihr das entdeckt haben solltet, fragt, woran liegt es. Das ist ein Jammer. Wenn man nicht weinen kann. Wenn unsere Seele, unser Gemüt, wenn das nicht reagieren kann auf den Leib. Seele und Leib sind ja gerade beim Weinen so eng miteinander verbunden. Ist doch eine wunderbare Sache. Ne? Er weinte. Paulus mutet uns zu, weint mit dem Weinenden. Nächste Woche werden wir über die leidenden Christen einen Gottesdienst hören, dann gilt das, weint mit den Weinenden. Und Jesus sagt den Frauen auf dem Weg zu seiner Hinrichtung, weint nicht über euch, nee, weint nicht über mich, weint über euch. Also geweint werden ist eine wichtige Sache. Glaubt ihr das? Na, ihr sitzt da wie die Ölgötzen. Keiner nickt mit dem Kopf. Also, ich muss weiter darum beten. Er weinte und er trug Leid. Tagelang. Die zweite Seligpreisung Jesu in der Bergpredigt ist, selig sind die Leidtragenden. Sie werden getröstet werden. Und nun legt der, dessen Name bedeutet, getröstet hat der Herr. Nun trägt er selbst Leid und muss warten, dass er getröstet wird. Menschen warten auf uns. Menschen warten auf die Erlösten durch Jesus, durch das Blut Jesu, durch die Kraft seines Blutes, seines Opfers. Warten darauf, dass sie getröstet werden, nicht vertröstet. Das Evangelium ist keine Vertröstung, sondern in dem Augenblick, wo du Jesus annimmst und erfährst als deinen Erlöser, hast du deinen Anteil an der Ewigkeit. Das musst du nur festhalten. Das müssen wir festhalten. Dass ich schon vollendet bin mit Christus. Und nun, dass ich jetzt lebe als ein Vollendeter, als ein Erlöster, als einer, der weint mit den Weinenden, weil er seine eigenen Tränen loswerden kann beim Herrn. Er trug Leid, tagelang steht da. Ist das schwer oder leicht, Leid tagelang zu tragen? Na, vielleicht sagt ihr, es kommt auf das Leid an. Wer seinen Mann, seine Frau verliert, dem wird das noch lange täglich vor Augen stehen, was es bedeutet, einsam zu sein, allein zu sein. Und Jesus ist kein Ersatz nur für einen Menschen. Jesus ist mehr als Ersatz. Aber die Last, tagelang. Und er fastete. Wer hat schon mal gefastet? Gesundheitsfasten ist ja modern, ne? Bringt ja was. Oder es nimmt was. Aber hier geht es, Fasten ist Konzentration. Fasten ist, ich verzichte, um eines Besseren willen. Konzentration durch Verzicht, das ist Fasten. Konzentration auf Jesus, auf den, mit dessen Gegenwart wir ja eigentlich immer rechnen. Aber der Alltag ist manchmal so viel so stark. Die Umstände sind so stark. Das erlebe ich auch jetzt. Ich wollte über das ganze Kapitel mit euch reden. Ich habe bei manchen Dingen nicht gefastet, bitte verzeiht mir. Aber das Fasten ist nicht für sich da, sondern das Fasten gehört zusammen mit dem Beten, mit dem Reden mit Gott. Also es tut mir wirklich leid, dass ich ja da jetzt nicht in das Gebet des Nehemia mit euch hineinsteigen kann. Das sind Klötze. Und ich betete vor dem Gott des Himmels. Das ist die richtige Stelle. Zu wem betest du? Ist dir das bewusst? Dieser Bibel, das hat ja die Bedeutung, wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir uns vor Augen halten, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Unser Gott ist der Gott des Himmels. Habt ihr schon mal geschwärmt und euch gewundert und gestaunt über den ganzen Weltraum? Es gehört alles eigentlich zur Erde, zu der Schöpfung. Himmel, natürlich der Wolkenhimmel und das, wo sich unser Wetter abspielt, das nennen wir Himmel und vielleicht nennt auch das die Bibel Himmel. Gott schuf Himmel und Erde. Aber hier betet er vor dem Gott des Himmels. Da meint er nicht die Wolken. Da meint er den, der über allem wacht, steht und sich kümmert um uns. Und sich kümmert um meine Tränen. Und sich kümmert um das Leid, um das ich Leid trage. Das Leid, dein eigenes Leid, das gehört Jesus. Dürfen wir ihm nicht wegnehmen? Alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. Damit wir frei werden. Für die anderen. Also das erste Wort des Gebetes möchte ich euch nicht vorenthalten. Das heißt, haben wir das eigentlich schon hier?
Nee.
Das heißt, ach Herr. Ach Herr. Ein Seufzergebet. Ein Stöhngebet. Ist auch ein Gebet. Manchmal liegen in diesen zwei Wörtern liegt schon eine ganze Lebensgeschichte. Und das ist vollgültig, das hört der Herr auch. Aber es ist viel interessanter und vieles, was ich auf Anhieb nicht einfach sagen könnte, wo ich eigentlich das Gespräch mit uns untereinander brauchte. Das verrate ich euch nicht, wo ich Kopfschmerzen, Zahnschmerzen habe. Aber das findet ihr selbst, wenn ihr nachlest. Wenn ihr dieses Gebet, ist er Politiker als Mundschenk, einflussreichen Mannes, klugen, lebenstüchtigen Mannes, das diesem Gebet nachbeten, nachgehen, nicht nachplappern, nicht die Worte nur, sondern empfinden. Herr, hilf du uns aus Gedanken ins Leben hinein, ganz ohne Wanken dein Eigen zu sein. Amen. Sollte jemanden unter uns, jetzt in dieser halben Stunde etwas, eine Erinnerung gekommen sein an Führung Gottes in seinem Leben, in ihrem Leben. Wir haben noch einen Augenblick Zeit, dass wir ein Zeugnis hören könnten. Einen Bericht, eine Erfahrung vom Weinen, vom Fasten, vom Leidtragen, vom sich kümmern, von den Mauern und von den Toren. Hat jemand etwas? Es gehört übrigens auch zur Gemeinde. Im 1. Korinther 14 sagt Paulus, wenn ihr zusammenkommt zum Gottesdienst, dann hat jeder etwas. Nicht dann will jeder etwas empfangen, sondern dann hat jeder etwas und werden Dinge aufgezählt. Ich soll ja keine Predigt draus werden. Hat jeder was? Was ihr erlebt, fragt den Herrn. Ist das nur für mich, für unsere Familie oder auch noch für andere? Zur Warnung, zum Mut machen. Der Herr segne euch.